Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
In einer Woche fängt Basel die Basel World an. Die weltweit grösste Uhren- und Schmuckmesse. Um ein ganz besonderes Schmuckstück geht es auch im Doppelpunkt von heute. Um einen Stein, der ein inneres Feuer hat wie kein anderer, der vom Licht lebt und je nach Bewegung alle Farben vom Regenbogen offenbart. Es geht um den Opal, der als einer der schönsten Edelsteine überhaupt gilt. Auf der Suche nach dem Regenbogen, Geschichten aus der Seele des Opals, in dem Doppelpunkt gibt es faszinierende Begegnungen mit Menschen, die zum Teil schon ein Leben lang auf der Suche sind nach dem Regenbogenstein. Wie sie dabei Glück und Unglück finden, wie sie am Stein leiden oder sich daran freuen, wie unberechenbar der Stein ist und wie die Hoffnung jeden Tag neu auflebt, das sind Geschichten, die der Peter Jeck in dem Doppelpunkt erzählt. Entstanden ist er in Opalsiedlungen von Südaustralien.
In der Traumzeit stieg der Schöpfer auf einem großen Regenbogen zur Erde nieder und brachte den Menschen die Friedensbotschaft. Eines Tages werde ich zurückkehren, sprach er. Dann, wenn ihr weise genug seid, für immer friedlich zusammenzuleben. Dann stieg der Schöpfer auf seinem Regenbogen zurück in den Himmel. Dort, wo der Lichtbogen die Erde berührte, begannen die Steine plötzlich in allen Farben des Regenbogens zu leuchten und zu funkeln. Rot, orange, grün, blau, gelb, indigo, violett. Das war die Geburt des Opals.
It's absolutely magnificent. The stone, it's alive. The stone... when you see a good opal.
Opal ist ein absolut wunderbarer Stein. Er lebt. Wenn du guten Opal siehst, wenn du die funkelnden Farben in diesem Stein betrachtest, sieht es aus, als ob er dich anschauen würde.
Die Farbe, nicht? Und das Farbenspiel. Nicht? Man holt den Stein drauf, ist er rot. Orange, wenn man den ein bisschen bewegen tut, grün, blau und das Farbenspiel, nicht?
Von allen Edelsteinen ist der Opal am schwierigsten zu beschreiben. Er zeigt gleichzeitig das durchdringende Feuer des Rubins, die purpurne Brillanz des Amethyst und das Seegrün des Smaragds. Dies alles ineinander verschmolzen und in einer schier unglaublichen Klarheit. Plinius der Ältere, 23 bis 79 nach Christus.
Er kommt aus der Hitze und aus der Einsamkeit. Er schenkt denen, die ihn suchen, unsterbliche Hoffnung. Manchmal gibt er das Glück vom Leben, manchmal der Untergang. Jedes Bild von ihm ist eine flüchtige Momentaufnahme. Er lebt vom Licht. Die kleinste Bewegung und aus dem Innersten für alle Farben vom Regenbogen anfunkeln. Eine Bewegung mehr und sein Feuer ist weg. Das ist der Opal. Die Sendung erzählt aus seiner Seele und von seinen Menschen. Auf dem Weg zum Opal, mitten in der Wüste von Südaustralien. Ein Schwarm von weissen Kakadu signalisiert mit seinem Geschrei, dass keine menschlichen Besucher erwünscht sind. Die Papageien wohnen hier rund um ein grosses Wasserloch in den Bäumen.
Turn left on 87. Drive 537 km on 87.
Die Reise zum Opal ist lang. Und es ist eine Reise durch die Einsamkeit. Vor allem dann, wenn man nicht auf den asphaltierten Strassen zu den südaustralischen Opalfeldern fährt, sondern auf den Naturpisten durch die braunen, manchmal braunroten Steine, Sand- und Buschlandschaften. Manchmal kommt man an einer verlassenen Hütte oder an einem stillgelegten Bahnhof vorbei, wo der Wind an einem verrosteten Wellblech rüttelt. was unsichtbar ist. Tief unten im Boden liegt das grösste unterirdische Wasserreservoir der Welt. Das grosse australische artesische Becken. 1,7 Millionen Quadratkilometer gross. Das ist etwa ein Viertel der Fläche des Kontinents. Was es mit dem Opal zu tun hat, davon später. Eine Landschaft aus braunem, rotem und weissem Dreck. Eine Ebene übersät mit überdimensionalen Maulwurfshügeln fast bis am Horizont. Da und dort ein Warnschild mit einem Mandli, das tief in einen Schacht geht. Es hat aber hunderte von diesen runden, etwa fast grossen Löcher, die bis 10, 15 Meter tief sind.
Yeah, I know.
Put a hat on it.
Yeah.
Okay.
Wir sind im White Dam. So heisst eines von den Opalfeldern Zandamuka, Südaustralien. Rick Hudson und seine Lebenspartnerin Margaret machen sich bereit für einen nächsten Einsatz unter Tag. Der Rick steht 10 Meter weiter unten am Ende einer Leiter im Schacht und wartet darauf, bis Margaret oben den Stromgenerator eingerichtet hat. Strom fürs Licht und für einen Elektropresslufthammer.
Welcome into our mine.
Humble home.
This is our tent.
Der Rick führt uns durch seine Mine, die er in den letzten 10 Jahren ein paar hundert Meter mannshöhe Gänge gebohrt hat. Es ist sozusagen die komfortabelste und witzigste Mine weit und breit.
Very unusual, isn't it? The devil in the bed, down underground. No one would know that, would they?
Hier, 10 Meter unter dem Boden, steht eine improvisierte Küche mit allem drum und dran. Sogar ein Teppich liegt auf dem lehmigen Sandsteinboden. Und hier erklärt Rick gerade, wieso dass in diesem Familienzelt ein rot-schwarzer Teufelskopf unter der Decke führen schaut.
The devil in my bed is because that if anyone sneaks in, they frighten hell out of them and then they run out.
Falls es jemanden einfallen sollte, heimlich in die Mine einzusteigen und er hier den Teufel antrifft, wird der Einbrecher schockiert das Weite suchen.
And here we have a dummy leg sticking out of the dirt, which was an ex-partner who shot through with a partner.
Und dort im Ecke schauen zwei steife Beine aus einem Dreckhaufen. Die vergrabte Schaufensterpuppe sei ein Ex-Partner, witzelt der Rick, der einem Opal geklaut hat.
Das soll daran erinnern, dass Partner einander nie betrügen sollten. Diesen hier habe ich auf jeden Fall nie mehr gesehen.
And I've never seen him since.
Das ist die Stimme von der Hoffnung. Die Hoffnung auf Opal. Der Rick stemmt seinen Presslufthammer gegen die Wand und bricht die Schicht raus, wo es Opal drin haben könnte. Ein 10-12 cm breiter Streifen, der etwas aussieht wie ein sandiger Beton mit grösseren und kleineren Steinen drin. Ein paar Kilometer weiter, in einem schmalen Loch am Fuß von einer etwa 15 Meter tiefen, offenen Grube, liegt der 82-jährige Martin Dins. Gerade vorhin ist ein grosses, schwarzes Känguru aus einer verlassenen Nachbarmine davon gehopst. Am Boden von diesem langen, schmalen Loch liegt Martin Dins auf einem Schaufel, was das Liegen etwas erträglicher macht. Mit einem Presslufthammer, betrieben mit Strom aus einem Generator, der oben an der Grube im Auto läuft, stemmt auch er sich gegen die Opalschicht. Der Martin Dins, vor fast 50 Jahren auf Australien ausgewandert, ist der älteste Opalsucher, der älteste Miner, weit und breit. Er ist klein, hager, kann kaum mehr laufen. Der Martin Dins steht für eine ganze Generation von Glückssuchern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa auf die australischen Opalfelder gekommen sind. Viele von ihnen aus Deutschland, dem damaligen Jugoslawien, aus Griechenland, aber auch aus der Schweiz. Die Boomzeit ist aber vorbei. Die Miners von heute sind alt. Die Jungen gehen lieber zu einem fixen Lohn in Uran, Gold und Kupferminen in der Gegend arbeiten. Sie gehören zu den Grössten der Welt.
Kannst du den Opal sehen? Du auch nicht.
Was ist denn das? Jetzt hat man so einen ganzen Vormittag sich abgerackert und man findet nichts. Wie ist das?
Ja, man muss da was tun. Ist doch egal was. Manche Leute sitzen zu Hause und drehen den Daumen.
Ja gut, aber ich nehme an, man sucht doch auch ein bisschen Opal.
Man sucht, das tun wir ja auch. Wir bleiben beim Suchen.
Maschine 22 Tonnen, die hat 220 PS hängen drin. Und die kostet jetzt, weil der Sprit aufgegangen ist, auf jetzt 1,38, 1,40, also $1,40. Früher haben wir jetzt halt im 85 20 Zentiliter. So, es ist auch natürlich kostisch ein grosser Faktor.
Opalminer Martin Hammermeister von einer Art Traktor in einem sogenannten Frontlader. Fast halb so gross wie ein kleines Einfamilienhaus. Gelb, auf der Türe ein Schweizer Kreuz. Hier werden gerade die Gelenke vom Ungetüm mit Schmierfett vollpumpt. Wir sind auf dem Opalfeld mit dem Namen 14 Miles. 14 Meilen, etwa 25 Kilometer ausserhalb vom berühmtesten Opalfundort von Australien, von Coober Pedy. Der Markus Hammermeister ist der Sohn von einer ausgewanderten Schweizer Mutter und einem deutschen Vater. Er betreibt so Bauschürfe im grösseren Stil, in einem sogenannten Open Cut, im Tagabbau. Fast auf 30 Meter runter hat er sich in den letzten Jahren hier in die Tiefe runtergeschafft. Unter anderem mit Bulldozer und mit seinem Frontlader, mit einer Schaufel vorne dran, wo 5 Kubikmeter drin Platz haben. Es ist furchtbar heiß hier an diesem Dezembertag, gegen die 50 Grad. In der Fußballplatzgrossen offenen Mine produziert jeder Schritt, jede Schaufel voll Dreck, mächtige Staubwolken.
Das Schwierige ist immer in dieser Umgebung auch zu arbeiten, in dieser Hitze und manchmal auch im Wind und Staub und Reparaturen, weil der Staub geht ja überall in die Maschine und wir tun ja auch wieder Staub schlucken und die Umgebung, die du schaffen hast, das ist auch natürlich auch die Jahre und in dieser Hitze, tut natürlich auch den Körper so Spuren lassen. Aber das ist halt der Preis, den du zahlen musst, gell, wenn du das machen willst.
Pro Tag schaufelt Martin Hammermeister mit seiner Maschine um die 30 Tonnen Gestein in ein beschüttfass grosses Zylindersieb, das einen Teil vom Material aussortiert. Der Rest verschwindet auf einem Förderband in einem kleinen Raum, wo es absolut dunkel drin ist. Noodlingmaschine heisst die Vorrichtung in der Fachsprache. Nur eine Ultraviolettlampe hat es. Sobald ein opalhaltiger Stein auftaucht, lässt man das UV-Licht hell aufscheinen. Eine automatische Absaugvorrichtung zieht den opalverdächtigen Stein raus. Ob es wirklich Opal ist, das sieht der Markus Hammermeister erst am Oben daheim, wenn er seine Ausbeute wäscht, sie vom Dreck befreit.
Sehen wir hier?
Hier sehen wir den täglichen Fund vom Hammermeister, seiner Mine. Aber es ist nicht zu schlecht. Man sieht immer ein bisschen Farbe, das Material wird gewaschen und der ganze Sandstein, der zerfällt ja und zersetzt sich. Er wird ja wie Schlamm. Und dann ist nur noch das Material übrig. Und da kann man schon sehen, dass da schöne Farben sind. Und das ist, was wir suchen. Guten Opel. Und manchmal haben wir doppelte Menge als wir das hier. Hier sind jetzt 15 Liter Material und von dem kommen vielleicht raus, sagen wir mal, 200-300 Gramm Opel, weil je besser, je stärker die Farben sind und je besser das Material ist, dann wird der Opal wird natürlich immer wie teurer pro Karat, ne?
Schauen wir doch ein bisschen näher rein. Vielleicht können wir ein schönes Stück herauspicken, es erklären auch.
Da, hier haben wir ein Stück von der Hauptader und die ist ungefähr so 2,5 Zentimeter lang und 1 Zentimeter dick und die Farbe läuft laufend durch, also durch den ganzen Stein. Und der Stein, wenn der geschliffen ist, dann sieht man wahrscheinlich so 3.500 australische Dollar.
Vielleicht noch zu den Farben, also je nachdem, wie man den im Licht hält, sieht man also Grüntöne, Rottöne, Blautöne, gelbliche Töne im weißen Grundmaterial im Stein. Ne?
Ja, das ist Kristallmaterial, was wir nennen. Je klarer die Farben sind und je stärker, das wird dann schon Kristall. Wenn er leicht ganz weißlich ist, ist es wie Milchopal, weil der Hintergrund ist so ziemlich weiß. Aber dieser Stein hier, wo ich in der Hand habe, der ist schon auf Kristall. So, darum wird der wahrscheinlich, es kommt ganz darauf an, wenn er gut rauskommt, da werden vielleicht 20 Karat rauskommen, aber dafür wahrscheinlich vielleicht sogar 4.000 Dollar, australische Dollar.
Einer von seinen besten Tagesfund, erzählt der Markus Hammermeister, sei um die 80.000 australische Dollar wert gewesen. 80.000 Franken. Der grösste Fund, den Scuba Petey mal gemacht worden sei, so erzählt man sich da, sei der von einem Vater und seinem Sohn gewesen. Rohabbau für 15 Millionen Franken in einem Jahr. Geschnitten und geschliffen haben sie aber einen Wert von vielleicht um die 50 Millionen gehabt. Alle australischen Abbaufelder zusammen produzieren im Jahr schätzungsweise für 1 Milliarde Franken Rohabbau. Genaue Zahlen gibt es nicht. Der Rohabbau ist ein Cash-Geschäft. Ein Miner hat meistens direkte Beziehungen zu privaten Sammlern. Der Handel taucht in keiner Steuerrechnung auf. Darum ist es sinnlos, einen Abbauschürfer zu fragen, wie viel das er gefunden hat. Man wird nie eine Antwort bekommen, die stimmt. Weit über 90% von allen Abbau auf der Welt kommen aus Australien. Der Rest unter anderem aus Brasilien, Mexiko oder Tschechien. An der weltweiten Finanzkrise leiden also Baugeschäfte. Mit rund 70% weniger Verkäufen als vorher ist es in den USA praktisch zusammengebrochen. Für Europa redet man etwa von einem Viertel weniger Verkäufen als vor der Krise. Was genau ist eigentlich Abbau? Die Frage geht an einen der prominentesten Abbauforscher von Australien, an Geologieprofessor Patrice Ray von der Universität Sydney.
First of all, it is one of the rarest gemstone you can find at the surface of the earth.
Zuerst mal ist Opal einer der seltensten Edelsteine, die man an der Erdoberfläche findet. Im Vergleich zum Diamanten ist er viel rarer. Interessant ist, dass der Opal nicht wie der Diamant in Hunderten von Metern liegt, sondern nur in einigen Metern Tiefe oder gar ganz an der Oberfläche. Ein anderes Faszinosum: kein einziger Opal gleicht dem anderen. Jeder ist ein kostbares Unikat.
Each opal is very, you know, precious because it's rare and because it's unique.
Und wie ist der Opal im Laufe der Erdgeschichte entstanden? Die Antwort von Patrice Ray erstaunt der Laie.
The fact is that we don't know for sure how opal formed.
Tatsache ist, wir wissen nicht genau, wie der Opal entstanden ist.
Es gibt 3-4 verschiedene Theorien. Der Geologe Patrice Ray ist im Moment mit seinem Team von der Uni Sydney dran, im Geheimnis von dem Stein auf die Spur zu kommen. Ein paar Jahre lang geht das Team jetzt der Frage nach, in welchen geologischen und erdgeschichtlichen Umgebungen der Abbau vor allem vorkommt. Vielleicht gibt er das eines Tages einen Hinweis darauf, wie man neue Abbaufelder finden kann. Chemisch gesehen und vereinfacht gesagt, besteht Abbau aus winzigen Chisosäurekügeln, die im Muttergestein eingeschlossen sind. Vermutlich vor 80 bis 100 Millionen Jahren entstanden im Lauf von Verwitterungsprozessen. Durch die Verwitterung hat das Gestein Ritzen und Spalten bekommen. Hohlräume, wo Mineral- und Kieselsäurehaltiges Wasser reingelaufen und mit der Zeit ausgehärtet worden ist. Das Licht, das von aussen auf die Kügel trifft, erzeugte die wunderbaren Farben. Aber eben, die Entstehungstheorie ist nur eine von ein paar. Ganz genau weiss man es nicht. Auffällig ist, dass in Australien 99% vom Abbau in der Region vom grössten unterirdischen See der Welt vorkommt, dem grossen Artesischen Becken. Dass Abbau mit Wasser zusammenhängt, hat man übrigens auch ein paar Millionen Kilometer weiter weg von uns entdeckt, denn wo eine amerikanische Marssonde den Edelstein auch auf dem roten Planet entdeckt hat. Zurück auf die Erde, zurück zu den Abbaumönchen zu Cooper Petey. Wir sind zu Besuch im Atelier vom Opalschleifer Helmut Frittum in seinem Holzhaus mit Wellblechdach. Verschiedene kleine Schleifmaschinen stehen auf den Tischen, von gröberen Schleifrad bis zum Lederrad fürs Polieren am Schluss. Schon ein halbes Jahrhundert ist der Österreicher im Opalgeschäft. Das Zwergschneiden, das Schleifen oder sogenannte Cutting und das Polieren vom Opal ist eine Kunst für sich. Es braucht einen Haufen Fingerspitzengefühl. Es geht darum, das Optimum aus dem Rohopal rauszuholen. Wie muss er geschnitten werden, damit die Farben drinnen am besten zur Geltung kommen?
Das Schwierigste ist die Fasson, wenn es einmal einer kommt, eine Kundschaft kommt mit einem größeren Stein und er sagt, kannst du mir da zwei Ohrringe rausmachen? Und ich glaube, die schwerste Fasson ist rund. Nicht? Weil einen runden Stein zu machen ist sehr, sehr schwer. Rechteckig, viereckig, oval, nicht schlecht. Aber rund und die zwei Steine müssen ja dann in der Größe und auch im Ansehen zusammenpassen.
Kann man sagen, dass ein Opal eigentlich erst zum Opal wird, oder sagen wir so, dass das Feuer im Opal eigentlich erst entzündet wird, angefacht wird beim Schleifen?
Beim Schleifen, weil man muss sich den Stein angucken, nicht den rohen Stein. Von welcher Seite sieht er am besten aus? Und wie kriege ich die größte Ernte raus? Also, dass man nicht zu viel Verlust hat. Nicht? Und das hängt dann auf der Fasson ab. So, den Stein, was wir jetzt haben, wenn ich den Oval rausschleifen, du verliere vielleicht ein Drittel vom Gewicht. Und die Kundschaft, und auch ich, ist nicht sehr gut. Nicht?
Welches ist der vielleicht kostbarste Opal, der schon hier im Atelier war?
Der kostbarste, was ich geschliffen habe und dann auch ausgraviert habe, weil war viel Schmutz drin, war $120,000. Da waren 5 Steine. Und der, was $120,000 war, der ist im Smithsonian Institute in Amerika auf Show. Also ich bin sehr stolz, dass ich den geschliffen habe. Ne?
Well, I just opened the safe, Peter, so we can get some of my private collection out, and I'll show you some very nice pieces, what I think is nice. There are some excellent quality stones here, and we are going to have a look at them. Then you can give me your opinion.
So, ich habe nun für Sie meinen Safe geöffnet. Ich möchte Ihnen einige Stücke aus meiner privaten Sammlung zeigen. Und dann müssen Sie mir sagen, was Sie davon halten. Wenn man ins Büro vom Janni Athanasiadis will, läuft man zuerst durch lange unterirdische Sandsteingänge. Links und rechts Vitrinen mit Informationen zur Geschichte vom Opal und über die Beziehung der Ureinwohner, der Aboriginals, zum Opal. Da liest man zum Beispiel, dass das Kubelpidi 1915 das erste Mal Opal gefunden worden sei. Und dass der Ort als einer der trocknigsten und heissesten zu Australien gilt. Ausgestellt sind auch opalisierte Fossilien, Muscheln und Saurierknochen. Der Janni Athanasiadis, vor Jahrzehnten aus Griechenland hier ausgewandert, ist zu Kulpiri einer der grossen Opalhändler und Minenbesitzer. Er gilt als einer der intimsten Könner des Regenbogensteins.
Let's have a look. This is some of my private collection here. And I'll show you this. It's a bag of some very beautiful crystal opal. And you will see the colors in the stone that are absolutely excellent and gorgeous.
Und dann nimmt Janni die schönsten Opal aus den Plastiksäckchen, die ich je gesehen habe. Darunter eine daumengrosse schwarze Schönheit, wo ein rotes Feuerwerk daraus sprüht. Ein Edelstein mit einem unschätzbaren Wert. Einen, den er aber nie im Leben würde verkaufen, sagt Janni.
Opal is such a beautiful stone.
Opal ist ein so wunderschöner Stein, dass er mir auch noch nach Jahrzehnten, in denen ich mich mit ihm beschäftige, so viel gibt. Manchmal öffne ich nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag meinen Tresor, suche ein paar Steine heraus und vertiefe mich in sie. 10 Minuten später geht es mir viel besser. Der Opal beruhigt mich. Ich kann wieder lächeln. Ja, die Farben sind einfach so wunderschön. Man wird ein anderer Mensch.
I relax, I become a different person. Opal can choose you. You don't choose the opal.
Nicht du suchst den Opal. Der Opal sucht dich.
Pointierter als der Janni Athanasiadis kann man das Wesen vom Opal kaum beschreiben. Der Opal ist unberechenbar.
There are no tools to this day, and we have had the people from.
Bis heute gibt es kein Instrument, mit dem man den Opal lokalisieren könnte. Einmal kreuzte hier eine deutsche Firma mit elektronischem Gerät auf. Die Leute arbeiteten eine Woche lang in meiner Mine. Am Ende sagten sie: Nächstes Jahr kehren wir zurück. Dann werden wir ihnen sagen, wie man Opal lokalisieren kann. Sie kamen zurück. Nach 2 Tagen zogen sie enttäuscht ab und waren nie mehr zu sehen. Es gibt kein Mittel, Opal zu lokalisieren.
And I didn't see them again. So there is no detection of Opal at the moment.
Und es ist das Glück von Einzugängern. Der Edelstein ist nämlich der einzige, der quasi im Alleingang abgebaut wird.
It's a very big difference between the finding.
Während das Schürfen aller übrigen Edelsteine von Firmen oder vom Staat kontrolliert wird, ist dies beim Opal völlig anders. Bis heute ist das Opalsuchen eine Sache des kleinen Mannes. Du kaufst dir die nötige Ausrüstung, mietest einen Claim und du kannst morgen schon anfangen. Schon morgen kannst du sehr reich sein. Oder du arbeitest jahrelang und findest kaum etwas. Oder gar nichts.
I find very little or sometimes nothing.
Es gibt Leute, die ein Leben lang auf der Suche nach dem Regenbogenstein sind und ein Leben lang arm bleiben. Andere werden an einem einzigen Tag zum Millionär. In der Opalsiedlung, Zandamuka, treffen wir einen von den kauzigsten Opalmenschen. Er ist vor 51 Jahren aus Europa eingewandert, der Alex Mendelssohn. Selber Opal suchen tut er nicht mehr. Heute ist er ein mässig erfolgreicher Maler. Dass der Dali sein Vorbild ist, sieht man seinen Werk an. Der Felix Mendelssohn handelt aber noch mit Opal. Er teilt außerdem das Schicksal von fast allen Leuten, die jahrelang im Untergrund das Glück gejagt haben. Er leidet nämlich an einer schweren Gelenkkrankheit. Mendelssohn? Ja, genau.
Felix was my grandfather's father. So he's my great, great grandfather.
Felix Mendelssohn Bartholdy war der Vater meines Großvaters. Ja, so ist es. Ich habe keine Erinnerung an meinen Großvater. Er starb als schwerer Alkoholiker, als ich 6 Jahre alt war.
He died. He was a heavy alcoholic. So I never knew my grandfather.
Von der Droge Alkohol schlägt der Urenkel von Felix Mendelssohn Bartholdy einen direkten Bogen zum Opal.
It's a drug. Once you poison with it, you never get it out of your system.
Opal ist eine Droge. Wenn dich dieser Stein mal vergiftet hat, wenn du mal etwas gefunden hast, bist du verloren. Opal ist wirklich völlig unberechenbar. Einmal arbeitete ich volle 9 Monate lang und fand absolut nichts, rein nichts. Dann wird das Leben schwierig. Du musst ja Treibstoff kaufen und essen. Aber du hoffst dann stets, morgen wird es passieren. Morgen findest du.
That next day, you're gonna hit Opal again.
Der Martin Dins, der zu Andamuka ein paar Häuser weiter weg wohnt, stimmt der Diagnose voll und ganz zu.
Ja, der Opal hat einen im Griff. Ja, das kann man auch schon sagen.
Bis heute?
Heute noch. Ich gehe heute noch raus. Und heute bin ich 82 Jahre alt. Ich weiß nicht, was ich da draußen noch tue. Aber ich gehe raus.
Sind Sie reich geworden damit?
Ich bin immer noch steinreich. Reich an Steinen.
Was würden Sie denn tun, wenn Sie mal den ganz großen Fund hätten?
Ja, da kann man aufhören. Da hat man gefunden, was man gesucht hat. Aber ich glaube, da werde ich wohl nicht mehr zu kommen. bin ich ein bisschen zu alt geworden.
Der Martin Dins und der Alex Mendelsohn sind auch Baumenschen, die in staubigen Wüstendörfern wie Andamuka leben. Für Aussenstehende haben sie den Charme von einer Barackensiedlung. Im Sommer wird es glühig heiß. Zu gewissen Jahreszeiten machen einem Myriaden von Fleugen das Leben schwer. Und trotzdem sagt der Alex Mendelsohn das, was die meisten hier auch sagen.
I always loved my freedom. I always wanted to do something I wanted to do.
Ich liebte stets meine Freiheit. Ich mochte es nie, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe und was nicht. Andamuka bot mir rundum stets eine perfekte Freiheit in meiner Arbeit und überhaupt für mein Leben. Hier bist du dein eigener Boss. Das habe ich immer geliebt.
Your own boss, that's a word for it, and I loved it.
Single, weil die meisten Frauen das harte und einsame Leben mit dem Abbau nicht aushalten. Eigenwillig und kauzig. Im Alter von 50, 60 an aufwärts. So könnte man den Durchschnittsabbauschürfer charakterisieren. Stimmt's? Eine Frage an griechischstämmigen Abbauveteran Yanni Athanasiadis, das Kuberpidi.
To be an opal miner, to live in the middle of the desert.
Wer hier als Opalschürfer leben will, mitten in der Wüste, auf der Suche nach dem stets flüchtigen Stein, ist kein Durchschnittsmensch. Das sind Individualisten, die nicht nach einem Fahrplan leben. Manchmal sind sie auch sehr weit entfernt von der Realität, leben in ihrer eigenen Welt. Und was die Frauen betrifft, normalerweise halten sie es, aus eben solchen Gründen, nicht lange in einer Partnerschaft aus. Sehr viele Miners leben drum allein. Aber natürlich haben wir hier in Kuberpidi mit seinen 3000 Menschen aus mehr als 40 Nationen auch viele Familien. Und wir haben eine Schule mit 250 Kindern. Aber Sie haben schon recht. Der Durchschnittsminer ist so, wie Sie ihn beschrieben haben.
Different man and it's a very different person.
Ein Lokalmatador besingt sein Städtchen Kuberpidi, erzählt, wie er hier im Staub aufgewachsen ist und wie viel das ihm der Ort in der Wüste bedeutet. Ein Ort, der neben dem Abbau noch eine ganz andere Exklusivität bietet. Vermutlich um die 300 Menschen leben hier nämlich im Untergrund, in sogenannten Dugouts. Aber nicht nur Wohnungen sind im Untergrund, es gibt einen Zeltplatz, eine Buchhandlung, ein Hotel und als prunkvollen Höhepunkt die serbische Kathedrale. Alles unterirdisch. Mit Bulldozer und Tunnelbohrmaschinen, wie man sie beim Abbau braucht, hat sich auch der Markus Hammermeister in einen harten Sandsteinhocker gerabt. Bauvorschriften gibt es nicht. 5 grosse Räume, eine riesige Werkstatt, Garage und einen Verkaufsraum hat der Opalminer in den Berg gehauen. Alles kommt in den warmen Farben vom rötlichen Sandstein daher. Am Boden farblich abgestimmte Tonplatten. Die Räume haben menschliche Formen. Viereckigs gibt es nie, rund dominiert.
Ja, der Sandstein muss selber ziemlich kompakt sein, aber was wir machen, wir tun die Wände abdichten mit Wasser und Holzleim und das wird angespritzt an die Wand und der Sandstein und wir tun den nur abdichten mit 70% Wasser, 30% Holzleim wird angemischt und wird an die Wand gespritzt und dann kriegt man einen Film drauf, wo das nachher tut abdichten und dann hat man keine Probleme mit dem Sandstein.
Eine Air Condition, eine Klimaanlage braucht es offensichtlich nicht. Es ist jetzt draußen auch über 40 Grad und hier drin ist es wie viel?
25 Grad.
Und das bleibt so Jahr rein, Jahr raus, egal wie heiß es draußen ist?
Zwischen Sommer und Winter 20 bis 25 Grad, ja. So die Temperatur schwankt nur leicht. Wenn es richtig heiß ist, so fast 50 Grad wird im Schatten, dann gehen wir auf 25 Grad, 24, 25 Grad. Aber meistens sind 5 Grad Unterschied zwischen Sommer und Winter.
Was ist das, was Ihnen vor allem gefällt jetzt hier im Leben, im Dugout?
Die Ruhe und das irgendwie das Gemütliche, weil man unterirdisch wohnt.
So ein bisschen im Mutterleib.
So ungefähr.
Oder wie sonst? Ja.
Ich weiß nicht, es ist einfach so, man fühlt sich irgendwie so, so wie gemütlich, du bist wie geschützt. So kommt einem das vor, wenn man in einem Dugout wohnt. Und natürlich auch die Ruhe.
So.
Anfang von unserer Suche nach dem See vom Abbau hat eine Legende von den Aborigines erzählt, wie der Schöpfer den Regenbogenstein geschaffen hat. Seit vermutlich 60'000 Jahren leben die Volksstämme der Aborigines, der australischen Ureinwohner, auf dem Kontinent. In der britischen Kolonialzeit hat die Tragödie angefangen. Eingeschleppte Krankheiten, Mordkommandos und eine eigentliche Ausrottungspolitik haben die Ureinwohner dezimiert. Erst in der jüngsten Zeit hat man angefangen, diesen Menschen gestohlenes Land wieder zurückzugeben. Das spüren da und dort jetzt auch die Bauschürfer. Der Helmut Maria Schwarz, der vor 50 Jahren von Köln auf Australien ausgewandert ist und seit Jahrzehnten zu Cooper Pedy lebt.
Winterby ist ein Opalfeld, das nördlich von hier liegt, und wir wissen ganz genau, in welche Richtung der Opal sich zieht. Nur geht er in Aboriginal Area rein und wir haben keine Erlaubnis, in die Richtung weiter zu graben. Die Aborigines sagen einfach nein und that's it.
Die Ureinwohner haben das Recht, dort zu graben?
Die Ureinwohner selbst graben nicht. Die haben eine andere Vorstellung von Mining. Mining tun sie grundsätzlich nicht. Die Erde ist ihre Mutter, und der Mutter den Bauch aufzukratzen, so sehen die das Mining an, das tut man nicht.
Der Sydney Sparrow ist einer der Ureinwohner. In der südaustralischen Hauptstadt Adelaide schafft er als Universitätsprofessor für Aboriginals-Geschichte.
A traditional Aboriginal belief is that the earth is our mother. Okay, that every human being actually emerged from the earth.
Ein traditioneller Aboriginal glaubt, dass die Erde unsere Mutter ist. Dass jedes menschliche Wesen, aber auch alle Bäume, alle Pflanzen und die Berge aus der Erde geboren sind. Und weil wir alle von dort kommen, tragen wir eine besondere Verantwortung. Wir müssen Sorge tragen zu unserer Schöpferin, zu unserer Mutter.
All trees, all plants emerge from the earth in the same way.
Doch die Mutter leidet mehr und mehr. Am Beispiel von Uranminen, Südaustralien hat riesige Uranvorkommen, erzählt dass Sydney Sparrow, wie die Regierung das Gesetz so geändert hat, dass der Abbau auch in den Schutzgebieten der Aboriginals möglich wird.
I don't think there's anything much that Aboriginal people could do to stop a development that big or that profitable or that.
Ich glaube nicht, dass die Aboriginals etwas stoppen können, was für den Staat profitabel ist. Wenn man diese spirituellen Werte zerstört, zerstört man die Menschen. In der Religion der Aboriginals gibt es eben keine Tempel und keine Kirchen. Unsere Religion sind Hügel und Berge, Bäume, Flüsse. Wenn diese Landschaften zerstört werden, ist es vergleichsweise so, als ob sie den Vatikan zerstören würden.
It's destroyed. It's like destroying the Vatican.
Und jetzt nochmal zurück zu den Abbaumenschen und ihren Geschichten. Geschichten von der Hoffnung, vom Suchen, vom Fingen, vom Nichtfingen. Geschichten von der Verzweiflung. Wie von dem Abbauschürfer, der ausgerechnet dann einen riesigen Schatz findet, wo die Preise vom Abbau am Boden sind. Wie die meisten Abbaugräber fährt er ein paar Kilometer weiter in die Wüste raus und vergrabt jeden Stein. Wenn die Preise wieder steigen, so die Idee, geht es sie holen. Es vergeht eine lange Zeit. Dann endlich, die Preise sind oben. Aber wo der Mann die kostbaren Steine ausbuddeln will, findet er sie nicht mehr. Wind und Wetter haben die Sandlandschaften komplett verändert. Noch heute erzählen die Leute in der Abbausiedlung von Andamuka von einem Mann, der halb wahnsinnig durch die Strasse irrt.
Die nächste Geschichte aus der Seelenlandschaft vom Opal kommt von Helmut Maria Schwarz, einem deutschen Opalgräber-Veteran aus Köln, der seit einem halben Jahrhundert für und mit und vom Regenbogenstein lebt. Die Geschichte von einem Freund von ihm, der ein paar hundert Kilometer nördlich von Cuba Pedy zum Intabi sein Vermögen in einen Bulldozer gesteckt und zusammen mit einem Kollegen tief und immer tiefer backert hat. Aber auch noch nach 30 Fuß, nach etwa 10 Meter, nichts. Und zu allem zu gibt sie Occasion Bulldozer den Geist auf.
Dann ging der Mann nach Cuba Pedy zurück und hat sein Dugout verkauft, sein Haus. Das war sein ganzes Hab und Gut. Das war alles, was er sich erspart hatte. Und der Mann war ungefähr 50 Jahre bis dahin. Er hat dafür nicht den richtigen Preis gekriegt, weil er das Haus schnell verkaufen wollte. Dann hat er das Geld nach Minterby genommen. Die haben die Maschine repariert, hatten dann auch wieder genug Geld für Treibstoff und Sprengstoff. Dann sind sie runtergegangen bis auf 50 Fuß. Denn bei 52 Fuß sollte der Opal sein, dann blieb der Bulldozer wieder stehen. Dann wurde das allerletzte Geld da reingesteckt. Die kamen runter auf 52 Fuß und da waren tatsächlich bloß ein paar Spuren von dem Opal, also was sich absolut nicht gelohnt hat. Sein Haus war verkauft, er lebte im Zelt, da kam ein Sturm in der Nacht, hat das Zelt weggeblasen. Dann hatte er sein Bett gestellt, das hat hölzerne Pfosten gehabt, bis einer von den Pfosten zusammengeklappt ist, weil die Termiten das Bettbein aufgefressen hatten. Dann hat er das Gestell weggetan, hat nur seine Matratze auf den Sand gelegt. Also der Mann war wirklich finanziell und jeder anderen Weise war am Ende. Ich fragte ihn dann, ich sagte, wie hat sich das jetzt angefühlt? Du bist wirklich so weit gegangen, wie das possible ging. Dann hat er gesagt, ich habe mich erleichtert gefühlt. Denn, sagte er, ich konnte nicht weitergehen, ich brauche mir nie Vorwürfe zu machen, dass ich nicht alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich habe es probiert, ich habe verloren dabei und so ist das nun mal im Leben.
Am Schluss geht er noch einmal in die Mine und entdeckt in der Wand ein sogenanntes Vertical, eine senkrechte Abbauader. Sie ist allerdings nur hochdünn. Heno, das reicht wenigstens fürs Busbillett zurück in die Stadt, denkt er. Dort will er für einen Job schauen. Er holt sich Biko und fährt links und rechts auf das Gestein wegschlagen.
Was dann passiert ist, der Vertical wurde breiter. Und auf einmal war genug da, Opal, dass er das schon für ungefähr $2,000 verkaufen konnte. Dann hat er weitergemacht und der Vertical wurde noch weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Ende von der Geschichte erzählen soll. Es waren Millionenbeträge, die rausgekommen sind. Es waren Millionenbeträge, aber der Mann war bereit, er hat alles auf eine Karte gesetzt. Es ging einfach nicht mehr weiter, in absolut keiner Weise. Und er hat sich erleichtert gefühlt. Und dann kam's. Wenn man bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen, wirklich, das ganze geistige, seelische, materielle Volumen, dann würde ich sagen, kommt die Belohnung.
Eines der verrücktesten Kapitel in der Geschichte vom Opal hat der Helmut Maria Schwarz selber geschrieben. Es ist grausam heiß und staubig. Die Mucken fressen fast auf und überall Schlangen. Die Moral ist am Boden. Der Partner hält es nicht mehr aus und läuft davon. Nur noch der Helmut Maria Schwarz und seine ungarische Frau graben sich gäng mit Täufer ab. Er unten mit Pickel und Schaufeln, sie oben an den Seilwinden, wo sie mühsam Kessel für Kessel voll Dreck aufzieht. Der Abbau, der vorkommt, ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Sie sind noch dran, ebenfalls alles zu liegen. Wäre doch nicht der komische Traum. Der Helmut Schwarz träumt nämlich 3 Nächte hintereinander von einem Lift, der nie rauf, sondern gang nur runterfährt. Die beiden werden das als Zeichen, graben noch etwas tiefer und dann, etwa auf 13 Meter, wird es plötzlich anfangen funkeln, wie verrückt.
Der Moment wird mir nie aus der Erinnerung gehen. Wie im Märchenland. Wir waren in einer Schatzhöhle. Wir waren umgeben von so schönem Opal und von so guter Qualität, dass einem wirklich das Herz im Leib gesprungen ist.
Schauplatz ist Duck Creek, der Entenbachgraben. Ein völlig zugewachsenes altes Opalfeld im Bundesstaat Queensland.
Vor 50 Jahren hat man hier Millionen schwere Funde gemacht. Ein Ort, der damals berühmt war für sogenannte Obbaunüsse. Eisensteine, die drin Obbau versteckt hat. Auf jeden Fall sind der Helmut Schwarz und seine Frau Maria auf so viel Obbau gestossen, dass sie es nicht mehr allein geschafft haben. Schliesslich finden sie zwei Männer, die ihnen helfen. Es sind zwei schwere Alkoholiker, die von anderen wie rüdige Hünge behandelt werden. Das Ehepaar Schwarz hat Mitleid und gibt ihnen eine Chance. Die Abmachung, was gefunden wird, teilen wir durch drei und während der Arbeit wird nicht gesoffen.
Dann kam der Tag, als wir eine Opalnatt gefunden haben von besonderer Größe. Das ist die größte Opalnatt, die jemals in Australien gefunden worden ist. Und das Ding, das wog 36 Kilo.
Es ist ein Millionenfund. Das Problem, jemanden zu finden, der so viel Geld auf den Tisch legen kann. Also entwickeln sie eine Marketingstrategie. Das Prunkstück wird Sydney ausgestellt, bewacht von bewaffneten Sicherheitsleuten. Es wird eine Sensation. Zeitungen, das Radio und sämtliche Fernsehstationen berichten darüber. Die Hoffnung wächst, dass sich jemand meldet, der die kostbare Obbaunuss kauft.
Die Sache kam natürlich immer ganz anders. Das ist jedes Mal, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Ne? Im Englischen gibt es ein Saying, Fools rush in where angels fear to tread. Narren rennen da rein, wo Engel, selbst Engel Angst haben, vorsichtig zu treten. Ne? Ich kam mir dann nach einiger Zeit vor wie einer von den Fools.
Was ist passiert? Die beiden Partner, die Alkoholiker, die vorher nie mehr Kredit bekommen haben, werden plötzlich heissbegehrte Opfer von Autoverkäufern und allen möglichen Geschäftlichmachern. Dann nämlich, wo die im Fernsehen gesehen haben, dass die beiden Säufer gleich einen Haufen Geld bekommen. Mit dem Resultat, dass die beiden Auto und einen Haufen anderes Zeug auf die Pumpe posten.
Auf einmal stellte ich fest, dass sie haufenweise Schulden gemacht haben. Und es waren verschiedene Leute, die Anspruch auf den Stein gestellt haben, das gesagt haben, wir wollen den Stein sicherstellen, damit wir unser Geld dafür wieder kriegen.
Der Schatz vom Leben bei der Behörde aus Sicherheit hinterlegen? Sicher nicht, sagt sich Ehepaar Schwarz und versteckt die Obbaunuss. In den Medien fährt eine Verleumdungskampagne an. Der Deutsche Helmut Schwarz bescheisse seine Kompagnons um Hunderttausende von Dollar. Die Presse auf den Stein Hundekopf.
Da kam eine Zeit, dass wir 14 Tage lang in unserem Hotel mit einem Gewehr unterm Kissen geschlafen hatten und so bei jeder Bewegung natürlich Sorgen haben mussten, dass da einer versucht hat, uns ans Garn zu gehen.
Der Hundekopf wird so prominent, dass er niemand mehr kaufen will. Zu viele Verdächtigungen von Bescheissen hängen jetzt dran. Und so endet das Leben von der kostbarsten Obbaunuss aller Zeiten. Der Helmut Schwarz.
Wir sind dann am Ende hingegangen und haben den Stein selbst aufgeschnitten. Also wir sind hingegangen und haben einen einmaligen Stein zerschnitten und in Schmuck verwandelt, weil er als solcher nicht mehr zu verkaufen war.
Die beiden Alkoholiker trifft der Helmut Schwarz dann noch einmal, 5 Minuten kurz, auf einem abgelegenen Parkplatz, dann, wo er ein Geld übergibt, wo der zerstückelte Hundekopf eingebracht hat. Heute sind beide Kompagnons tot, gestorben am Alkohol. Wie denkt der Helmut Schwarz heute an die beiden Säufer, die ihm so viel Ärger gemacht haben?
Mit Wohlwollen, auf jeden Fall. Also rein von der menschlichen Seite aus war das wirklich ein Erlebnis. Und mir hat das zum Beispiel gefallen, dass das möglich ist, mit absoluten Alkoholikern, die dazu zu kriegen, dass man ein paar Wochen lang zusammen hart arbeiten kann. Und ich habe dann die andere Seite von denen kennengelernt.
Obbau und seine Menschen. Zum Schluss ein Besuch auf dem Friedhof. Obbaufriedhöfe sind speziell. Einmal, weil es keine Normen und Vorschriften gibt wie bei uns, wie ein Grab soll aussehen. Die Freiheit, die die Obbauschürfer davor schwärmen, gilt auch nach ihrem Tod. Auf einem Grab steht ein Bierfass. Die Inschrift «Trinkt denen eins auf unser Wohl». Nebendran schräg gestellt die Muslimgräber, ausgerichtet gegen Mekka. Auf einem anderen Grab ein Fantasiepalast samt Innenleben. Dort ein Hung aus Porzellan. Über den Friedhof von Andamuka am Rand von einer Opalmine führt uns Margot Duke, Poststellenleiterin, Hotelmanagerin, Opalverkäuferin und ein wandelndes Lexikon, was die Geschichte und die Menschen hier betrifft. Auch die, die hier ein paar Fuß unter dem Boden liegen.
The man we're looking at is,
wir stehen hier vor dem Grab von Fritz Hofeld. Niemand kannte ihn unter diesem Namen. Alle nannten ihn Belgium Fred. Wie viele Europäer kam er in den frühen 1960er Jahren hierher nach Andamuka. Er war ein äußerst tüchtiger Miner. Dass sein Grab mit Bierflaschenscherben übersät ist, weist darauf hin, dass er auch ein tüchtiger Trinker war. Das Grün soll aber auch an die grünen Wiesen in seiner alten Heimat Deutschland erinnern. Hier ist ja Wüste und alles ist braun. Belgium Fred hatte beim Opalsuchen meist großes Glück. Morgens um 6 stieg er in seine Mine und schuftete bis zum Mittag. Fand er Opal, gab er in der Tickerbox unserer Dorfkneipe einen aus. Dann zog er jeweils 600 Kilometer von hier weg in ein nobles Hotel in unserer Hauptstadt Adelaide. Dort bekam sogar sein Hund ein Bett und ein saftiges Steak. Ja, wenn immer Belgium Fred Opal fand, dann gab es eine große Party.
Whenever Belgium Freddy found Opal, there was always a big party.
Du musst, der Körper sagt, ich muss. Ne? Das war das Fieber, wobei Fieber. Ne? Und habe ich heute noch.
Die Menschen, die man hier findet auf den Feldern, die sind genauso farbvoll wie der Stein selbst. Den Dutzend Menschen findet man äußerst selten.
When I looked at it, I nearly had a heart attack.
Ich hatte beinahe eine Herzattacke, als ich meinen ersten Opal fand. So schön war er. Alle Farben des Regenbogens. Ein wunderbares Gefühl. Unbeschreiblich. Der Opal ist wirklich wie eine Droge. Du wirst ihn nie mehr los.
And it becomes a drug. You never can get rid of that feeling.
Auf der Suche nach dem Regenbogen. Geschichten aus der Seele des Opal. Das ist ein Doppelpunkt von Petri Eckigsi über einen von der schönsten Edelsteine. Die Sendung, die können Sie während der nächsten 4 Wochen auch im Internet hören, auf drs1.ch. Und es gibt sie auch als CD. Die kostet 31.90 Franken und Sie können sie während einer Woche bestellen am Werchtig, jeweils in der Zeit vom Morgen um 8 bis am Abend dem Sexy unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die CD kostet 31.90 Franken und sie wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen zugestellt.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.